Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Folge. Denn in dieser Folge sind mehrere Interviews zu hören, die ich im Rahmen der Recherche zur Hasskriminalität im Netz geführt habe. Ihr habt euch gefragt, könnte ich die vielleicht mal zusammen gesammelt zur Verfügung stellen? Und hier ist unser Zusammenschnitt. Los geht's mit Sebastian Altscher, der bis Juni 2022 Bundesvorsitzender der Piratenpartei in Deutschland war. Ihn hatte ich nach ein paar Worten zur Strafverfolgung im Internet gefragt.
Das Internet ist eine großartige Errungenschaft, die uns zu mehr Selbstbestimmtheit führt, zu mehr Aufklärung, sei es durch das Ausdrücken von Leuten, durch Kunst im Internet, durch Bildung, alles Mögliche. Ihr erkennt das, ich erzähle euch nichts Neues. Aber es ist natürlich auch ein Instrument, was als Selbstbeschleuniger, als Brandbeschleuniger wirken kann. Nämlich indem Menschen sich zusammenfinden, sich hochschaukeln in kleinen Gruppen und immer wieder angestachelt werden durch einen Algorithmus, der ihnen ihre eigene Meinung immer wieder bestärkt, die sie in ihrem eigenen Brast, in ihrer eigenen Wut immer wieder hochkocht, dass sie sich zusammenfinden und halt eben es weniger Korrektiv gibt, der den Leuten Einhalt gebietet. Wie im normalen Freundeskreis man sagen würde, Alter, überleg mal, ob das wirklich so schlau ist, was du sagst, oder atme mal durch, bevor du jetzt hier weiter rumredest. Das findet halt im Internet seltener statt. Und die Personen, die davon betroffen sind, von Hass und Beleidigung, auch Morddrohung, sie sind leider die wenigen hier, die sich am wenigsten helfen können in dieser Lage. Da ist es für uns als Netzgemeinde wichtig, da zu sein und da zu stehen, um eben Einhalt zu gebieten oder eben die Personen, die unter Feuer stehen, auch zu bestärken und zu sagen, hey, es gibt auch andere Stimmen. Was du hier hörst, ist ein kleiner Ausschnitt, der nicht unbedingt die Realität abbildet. Hier ist unsere Aufgabe, genauso wie meine Forderung an Unternehmen ist, Algorithmen auch ausschalten zu können. Unsere Aufgabe als Netzgemeinde eben da zu sein und eben Einhalt zu gebieten, indem man eben die Personen bestärkt oder auch indem man Straftaten meldet. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Genauso wie im echten Leben gilt auch hier das Strafrecht. Und das ist die Grenze. Wer beleidigt oder wer Morddrohungen verbreitet, sei es anonym oder eben auch im Klarnamen, was man hier häufig erlebt, ja, der muss tatsächlich dann auch gemeldet werden und der Strafverfolgung zugeführt werden. Das ist natürlich ein Problem für die Personen, die berufsbedingt ihre Adresse beispielsweise öffentlich machen müssen. Auch für Politiker. Wenn man kandidiert, dann muss man Namen, Geburtsdatum und eben tatsächlich auch die Adresse verfügbar machen. Das führt dann dazu, dass man unter Identitätsdiebstahl leidet. Auch das ist mir auch schon leider passiert häufiger. Aber eben bis hin zu tatsächlich Bedrohungen für Leib und Leben, wenn Politiker überfallen werden und ähnliches. Schlimm ist erst recht, wenn das Ganze dann in einer gruppenbezogenen Aversion und Hass ausartet, was die Menschen dann zum widerwärtigsten aller Morde führt, nämlich in den Suizid treibt. Die Personen, die das tun, die müssen der Strafverfolgung zugeführt werden. Und genau das ist natürlich eben ein Knackpunkt. Wie kann man erreichen, dass die Menschen ernst genommen werden von den Strafverfolgungsbehörden? Und wir haben es jetzt wieder erlebt, dass die Polizei gesagt hat, ja, wir haben das angeschaut, wir können nicht mehr machen oder wir sind hier nicht zuständig. Ich glaube, das ist hier sehr wichtig, dass eben dedizierte Stellen bei der Polizei oder der Strafverfolgung eingerichtet werden, die eben die Fälle ernst nehmen. Ich glaube auch, dass es viele Menschen in der Polizei gibt, die in der Bundespolizei oder eben auch in den Landesbehörden, die diese Art von Straftaten und Hetze ernst nehmen und auch was dagegen tun. Sie müssen nur eingeschaltet werden, die Fälle müssen an sie herangetragen werden, die dürfen nicht im System quasi untergehen. Und natürlich brauchen sie auch die entsprechenden Kapazitäten. Wenn ich mich umhöre bei befreundeten Forensikern beispielsweise, sei es in der Steuerfahndung, sei es im Bereich von Strafverfolgung nach 184 B und weitere, da hat sich vieles getan. Früher war das Problem, dass die Ressourcen, die nicht zur Verfügung standen, auf sowas Banalem beruhten wie große Festplatten, die man nun mal braucht, um Computer zu spiegeln für nachher eine rechtssichere Dokumentation. Das ist seit einigen Jahren gelöst worden. Also tatsächlich ist ein deutlich geringeres Problem mittlerweile bei der verfügbaren Hardware. Man glaubt es kaum. Ja, da sammelten sich die Computer, weil man einfach die Festplatten nicht spiegeln konnte. Heute ist das Problem tatsächlich in der Mannstärke. Es gibt viele, die gut ausgebildet sind, aber es reicht halt einfach nicht. Es braucht viel mehr Personal im Rahmen der Strafverfolgung und Polizei, die hier unterstützen, die sich um die ganzen Fälle kümmern, die hinterherkommen, das Ganze abzuarbeiten. Und genauso natürlich auch im Bereich der Gerichte, dass es halt eben Gerichte gibt, dass es Richter gibt, die hier gekonnt und gezielt damit umgehen, um beispielsweise Durchsuchungsbeschlüsse zu fassen oder halt eben tatsächlich schnell auch Urteile zu fällen. Also wenn jemand von euch, also den Zuschauern, Bock darauf hat, Lust auf sowas hat, hier aktiv zu werden, sei es im Bereich der Juristerei oder halt eben gerade im Bereich der IT. Das ist wirklich mit Sicherheit ein Job, der gesucht ist, den man mit Leidenschaft und auch Idealismus macht. Ich glaube tatsächlich auch, dass häufig so diese Vermutung, die Polizisten, die wollen da eigentlich gar nichts machen, was man hier und da leider immer noch hört, nicht wirklich so richtig ist. Wir kennen den Fall, dass kinderpornografisches Material im Internet gefunden wurde und es Ewigkeiten dauerte, bis es entfernt wurde. Das ist ein Drama, das darf einfach nicht sein, das muss sich ändern. Wenn man tatsächlich so weit ist, hier Banden und Gruppen ausgehoben zu haben, dann muss das Zeug natürlich vom Netz. Aber die meisten, die tatsächlich sich in diesem Bereich beschäftigen bei den Strafverfolgungsbehörden, die machen das mit viel Idealismus und viel Herzblut, denn es ist ein Job, der sehr an die Nerven geht. Es ist ein Job, den man auch häufig nicht lange machen kann. Also ich kenne keinen, der das länger als 10 Jahre gemacht hat, weil es sehr an die Nieren geht auch. Aber umso wichtiger ist es, immer wieder neue Menschen zu haben, die sich darum kümmern. Und diejenigen, die das machen, die ich kenne, die sind sehr mit Leidenschaft dabei, wirklich ungelogen, und die machen da einen guten Job. Aber es sind halt leider zu wenige. Das muss sich ändern. Hier müssen wir wirklich alles tun, um den Job attraktiver zu machen und mehr Leute da reinzufinden. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wie ich vorher gesagt habe, es braucht auch eine mündige Netzgemeinde, die eben die Person dabei unterstützt, die hilft eben zu melden und vorzuhalten und zu dokumentieren. Also ich freue mich, dass tatsächlich dieses Bewusstsein um das Problem angekommen ist, mehr und mehr. Leider nicht überall, wie der Fall Kellermeier zeigt, aber es geht voran, nicht schnell genug. Wir bewegen uns in die richtige Richtung und ich hoffe, dass tatsächlich seitens der Politik die Notwendigkeit noch mehr verstanden wird, um hier schnell Abhilfe zu leisten.
Da müssen wir ansetzen, da müssen wir eben drauf schauen, dass das effektiver wird. Trotzdem, auch aktuell, wenn es nicht effektiv ist, ist es extrem wichtig, dass Betroffene anzeigen. Aus mehreren Gründen. Also selbst dann, wenn ein Täter oder eine Täterin nicht identifiziert werden kann, weil was passiert? Anzeigen fließen in eine Statistik ein. Und diese Statistik zeigt und vor allen Dingen zeigt auf, das sind relevante Fälle, es handelt sich nicht um Einzelfälle. Und sowohl die Strafverfolgungsbehörden als auch die Justiz und die Politik muss darauf reagieren. Wenn nicht angezeigt wird, ist nämlich im Umkehrschluss das Problem, dass dann ganz oft die Reaktion ist, naja, offensichtlich ist das Problem nicht so groß, weil es wird ja nicht angezeigt. Mhm.
Hier setzt Anna Wegscheider, Juristin bei HateAid, an. Also geht es auch darum, dass man der Polizei zeigt, dass da was getan werden muss?
Ja, auf jeden Fall. Polizei und der Politik dann natürlich im nächsten.
Okay. Das ist auf jeden Fall mal eine Hoffnung, aber es ist ja eigentlich eine relativ lange Sicht. Was konkret kann man tun, wenn jetzt bei einer Ermittlung gar nichts rauskommt?
Also es kommt ein bisschen drauf an, wieso nichts rauskommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Problem haben, dass Täterinnen nicht identifiziert werden können, dann muss man ehrlicherweise sagen, sind die Strafverfolgungsbehörden vielleicht auch oftmals nicht schuld. Also es gibt beides. Ne? Es gibt auch die Situation, wo Strafverfolgungsbehörden nicht genug oder ausreichend ermitteln. Diese Fälle haben wir auch schon gesehen. Es gibt aber leider auch die Fälle, wo Strafverfolgungsbehörden sehr motiviert sind und versuchen, wirklich Täter, Täterinnen zu identifizieren, aber es daran scheitert, weil die Plattformen nicht kooperieren und die Daten nicht herausgeben. Das heißt, in einem nächsten Schritt, und das ist leider immer so ein bisschen das Müßige an dieser Debatte, ist, es sind immer langfristige Fragen. Wir brauchen einfach eine andere Verpflichtung und eine andere Haftung von Plattformen, dass die wirklich da auch zusammenarbeiten müssen. Ohne die wird es nicht gehen.
Okay, und wie sähe so eine Kooperation mit den Plattformen dann aus?
Ja, die kann ganz unterschiedlich sein. Also alleine, was wir schon immer wieder hören von den Strafverfolgungsbehörden, ist, wir haben einen konkreten Anfangsverdacht. Es ist klar, es würde eine Straftat vorliegen und sie fragen bei den Plattformen an, dass die bitte die Daten herausgeben. Und die Antwort ist, nö, machen wir nicht. Können sie deswegen, weil die Daten nicht in Deutschland liegen, sondern woanders. Deswegen müsste man eigentlich dann ein internationales Rechtshilfeersuchen stellen an die, entweder nach Irland oder sogar in die USA. Das dauert, meistens ist es nicht erfolgreich und die Strafverfolgungsbehörden haben die Ressourcen dafür gar nicht. Das heißt, allein schon hier könnte man ansetzen und sagen, naja, in den Fällen, wo eine Polizei, vor allem eine Staatsanwaltschaft sagt, wir möchten hier bitte die Daten haben, weil wir gehen davon aus, dass es eine Straftat, hat die Plattform einfach die Daten rauszugeben. Und die sollte natürlich auch dazu verpflichtet sein, die Daten rauszugeben. Dafür braucht es aber auch ein Rahmenwerk, dass sie das wirklich müssen. Mhm.
Okay, also ist die internationale Kooperation bei der Polizei vielleicht auch noch ein bisschen ausbaubedürftig?
Unter anderem.
Unter anderem, okay. jetzt wollte ich noch ein bisschen auf die Betroffenenperspektive schauen. Mhm. Diese psychische Gewalt im Netz, die ist ja so ein bisschen asymmetrisch. Also im Endeffekt, ich fühle mich zum Beispiel bedroht, wenn jemand meine Adresse kennt, aber ich deren Adresse nicht. Das kann ja, im Zweifelsfall können es ja hunderte Täter sein. Und ich selbst bin eine Einzelperson. Diese Asymmetrie führt ja auch häufig zu dieser, ja, gerade diesem Respekt vor dieser Macht, einfach vor dieser anonymen Macht. Und jetzt war da meine Frage, was genau passiert dann bei dem Betroffenen, also quasi psychisch?
Ja, also genau das, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Also Betroffene schildern, dass sie eben diese Wand an Attacken und an anonymen Aggressionen miterleben, gerade bei Shitstorms, aber halt auch, wenn sie unzählige Privatnachrichten bekommen. Und das, was übrig bleibt, ist, ich werde nur attackiert, ich werde nur angegriffen. Und dadurch entsteht eben so ein Gefühl bei Betroffenen, total alleine zu sein mit der Situation, eben auch unverstanden, im schlimmsten Fall dann auch noch, wenn zum Beispiel ein Umkreis vielleicht die Situation nicht ernst nimmt, wenn ich versuche, etwas anzuzeigen und die Polizei mich nicht ernst nimmt. Auch das wird dann natürlich dadurch noch verstärkt. Das heißt, da sehen wir eben so diese Asymmetrie. Und diese Asymmetrie stimmt ja auch nicht immer. Also wir wissen ja auch aus Erhebungen, dass ja ganz oft auf der anderen Seite dann gar nicht so viele Personen stehen, sondern vielleicht stehen da 10 Personen, die aber jeweils 10 Accounts haben. Ne? Allein dadurch wird ja schon eine Asymmetrie einfach auch aufgebaut, die vielleicht auch gar nicht so stimmt. Aber sie wird sehr subjektiv wahrgenommen und sehr präsent wahrgenommen, dass es eben diese Wand oder diese Welle an Hass gibt. Und das führt tatsächlich dazu, dass diese Gewalterfahrung noch mal krasser ist, dass man sich noch mal einsamer fühlt und noch mal abgekapselter, weil man eben so viel Hass bekommt, aber im Vergleich sehr wenig oder viel weniger Unterstützung.
Ja, ich verstehe. Und wie äußert sich das dann bei den Betroffenen? Also sie fühlen sich sehr alleine gelassen. Was sind häufige Gegenreaktionen, die man da vielleicht feststellt?
Also es ist eben ganz, ganz unterschiedlich und es kommt natürlich auch auf die betroffene Person darauf an. Was wir sehen und was Betroffene uns immer wieder schildern, ist, dass es natürlich psychische Auswirkungen hat, aber auch physische Auswirkungen haben kann. Also, und das kann von bis reichen. Das heißt, wir haben das Problem, Betroffene schildern davon, dass sie zum Beispiel nicht mehr schlafen können, dass sie Angststörungen haben, dass sie sehr viel oder dass sie auch das Gefühl haben, sie werden beobachtet, sie werden verfolgt, gerade dann, wenn zum Beispiel private Daten veröffentlicht werden. Ne? Dann entsteht so ein Gefühl davon, permanent beobachtet werden zu können, ne? dass mir das passieren kann. Und dann haben wir eben auch physische Auswirkungen, also dass Personen wirklich nicht mehr schlafen können, depressive Zustände, wirklich auch Angstzustände, und das kann natürlich bis zu dem Punkt kommen, dass Personen auch Suizidgedanken haben oder im schlimmsten Fall dann eben auch einen Suizid begehen.
Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Ja. Okay, wie sieht es mit der tatsächlichen Gefahr für physische Gewalt aus? Also besteht da häufiger ein Zusammenhang oder ist das meistens eher, dass es im Netz bleibt, was im Netz ist?
Also tatsächlich würden wir mittlerweile sagen, so diese Trennung zwischen analoger und digitaler Gewalt ist eigentlich so ein bisschen hinfällig, weil die meisten einfach schon Hybridformen haben. Entweder, weil sie eben in die Psyche wirklich überschwappen von Betroffenen oder weil es halt wirklich ins analoge Leben überschwappt. Also gerade in Doxing-Fällen sehen wir das. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel private Daten veröffentlicht werden, wie zum Beispiel die Privatadresse, dann kann es in der Folge ja zu Übergriffen kommen. Also das klassische Beispiel, die Privatadresse wird veröffentlicht und vielleicht darunter kommentiert, na, da könnte man ja mal vorbeischauen. Da haben wir schon Fälle gehabt, wo dann wirklich vorbeigeschaut worden ist oder wo zumindest das Gefühl entsteht, das vorbeigeschaut wird. Also da sehen wir, dass es eben sehr, sehr stark auch in den analogen Bereich überschwappt. Ähnlich sehen wir das auch bei Stalking-Fällen. Also bei Stalking-Fällen zum Beispiel haben wir eigentlich nur Hybridformen. Es gibt fast keine Stalking-Fälle mehr, die allein analog stattfinden. Wie oft das der Fall ist, dazu gibt es keine Erhebungen, aber wir sehen schon, dass man eigentlich diese Trennung in dem Sinn nicht mehr wirklich durchführen kann.
Wow, das ist beängstigend. Also tatsächlich. Okay, und was kann man als Betroffener tun, wenn man dann zum Beispiel zur Polizei geht und dort nicht ernst genommen wird?
Ja, also wenn ich wirklich das Gefühl habe, die Polizei nimmt mich nicht ernst und ich höre solche Sätze, wie, was wir leider schon mitbekommen haben, so, naja, warum äußern Sie sich denn im Internet auch so oder melden Sie sich halt von den Plattformen ab oder machen Sie den Laptop zu, ne? Also so in die Richtung. Die Polizei ist grundsätzlich verpflichtet dazu, die Strafanzeige aufzunehmen. Eine kleine Ausnahme gibt es, wenn es offensichtlich ist, dass keine Straftat vorliegt. Ansonsten muss die Polizei diese Anzeige aufnehmen und sie muss auch ermitteln. Wenn sie das nicht tun sollten, dann kann ich darauf bestehen und mich im Zweifel auch beschweren. muss mich dann eben bei einer anderen Stelle im Idealfall beschweren, aber das kann ich tun. Und was wir jetzt auch gesehen haben, ist, dass das ja auch Konsequenzen hat. Viele haben wahrscheinlich mitbekommen, auch das Experiment vom ZDF-Magazin Royal. Gerade da haben wir gesehen, wenn die Strafverfolgungsbehörden nicht agieren, kann es auch zu Ermittlungen gegen PolizistInnen führen, weil sie das nicht dürften.
Okay, das heißt einfach auf jeden Fall dranbleiben und im Zweifelsfall einfach woanders melden.
Ja.
Ist es egal, wo ich als Betroffener dann Anzeige erstatte? Also kann ich zum Beispiel in das nächste Dorf fahren oder die nächste Stadt fahren und dort Anzeige erstatten?
Ja, genau. Also ich kann bei jeder Polizeidienststelle die Anzeige erstatten und in den meisten Bundesländern tatsächlich mittlerweile auch online. Also ich kann ja auch per Online-Wache zum Beispiel Strafanzeigen stellen. Das fällt vielen Betroffenen auch ein bisschen leichter, weil sie dann eben nicht physisch zur Polizeidienststelle gehen müssen. Und es ist ein bisschen ressourcensparender, weil ich nicht jedes Mal den Weg auf mich nehme.
Super, super, vielen Dank. Okay, und jetzt habe ich noch vielleicht ein paar offenere, abschließende Fragen, gerade zu dem betroffenen Situation. Was würde wirklich helfen, Ihrer Meinung nach, um Betroffene zu schützen?
Also ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Punkte, was wirklich helfen würde, um Betroffene zu schützen. Ich glaube, ich würde es vor allen Dingen runterbrechen darauf, dass wir eben eine Sensibilisierung bei den Strafverfolgungsbehörden und auch bei den Gerichten brauchen, dahingehend, was digitale Gewalt ist und welche Auswirkungen digitale Gewalt hat. Also wir sehen, da hat sich in den letzten Jahren viel getan, aber wir sehen leider auch immer noch, dass es leicht bagatellisiert wird, so ein bisschen das Gefühl dafür da ist, naja, das passiert ja nur im Internet, das ist ja gar nicht so schlimm oder wir haben viel schlimmere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Und davon müssen wir wegkommen, weil wir eben in der Realität sehen, was es für Auswirkungen hat, und zwar gravierende Auswirkungen für uns alle. Das Zweite ist, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wir brauchen einfach eine andere Kooperation und Zusammenarbeit mit den Plattformen. Und wenn sie das nicht freiwillig machen, dann müssen wir sie halt dazu verpflichten, was wir leider gesehen haben, dass sie es in den letzten Jahren nicht freiwillig gemacht haben. Wir sind der Ansicht, ne, die Plattformen verdienen daran, die haben ein relativ großes Geschäft damit, dann müssen sie aber eben auch dafür einstehen, was auf diesen Plattformen passiert an Hass und Hetze und dafür sorgen, dass das nicht passiert, respektive Betroffene dabei unterstützen, wenn es passiert. Und ich glaube, der dritte Punkt, der noch so ein bisschen weitergeht, ist, dass wir einfach schauen müssen, dass wir wieder zurückkommen zu einem Umgang, zu einem respektvollen Umgang. Natürlich darf im Netz hart diskutiert werden, auch über schwierigere Debatten etc. Aber niemand muss sich beleidigen oder bedrohen lassen. Und dazu müssen wir wieder zurückkommen. Und ich glaube, das kann nur durch Solidarität und Bildungsarbeit passieren.
Wunderbar. Ja, dankeschön. So, jetzt würde ich tatsächlich kurz nochmal einen Shift machen zu einer ganz anderen Perspektive. Ich mache das Video ja hauptsächlich, weil Anonymous den Querdenkern den Hackerkrieg sozusagen angesagt hat. Und gerade hier frage ich mich natürlich auch, was droht den Opfern von Anonymous Hacks dann? Ist das vergleichbar? Ist das dasselbe vielleicht sogar?
Was meinst du genau mit den Opfern von diesen Hacks?
Anonymous hat angekündigt, dass sie alle, die in diese Szene reinfallen, dass sie die hacken sollen und hacken wollen und alle Daten veröffentlichen. Also sie schreiben quasi wörtlich, dass die Karriere, die Lebensumstände, die privaten Daten, alles soll weg oder weg. Genau.
Also ich jetzt mal ganz pauschal und generalisierend dazu zu sagen, ist es eigentlich egal, von welcher Seite es kommt, Straftaten sind Straftaten. Und Doxing ist Doxing. Und grundsätzlich kann das nicht gut sein, wenn Straftaten begangen werden. Ne? Aus welcher Motivation heraus jetzt immer und was man subjektiv davon halten mag.
Okay, ich verstehe. Und das heißt, im Endeffekt ist es eine Bekämpfung von Feuer mit Feuer, so rein technisch gesehen?
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich meine, natürlich kann man vielleicht auf einer, sage ich jetzt mal, auf einer Diskursebene darüber diskutieren, wenn es Personen sind, die davor schon Hass und Hetze verbreitet haben oder die dazu beitragen, dass wir eben so ein schwieriges Umfeld jetzt im Netz haben, ne? Weil die eben Hass sehen. Ob man es dadurch bekämpft und ihnen mal aufzeigt, hey, das, was du hier machst, das kann dir auch passieren und schau mal, was das für Auswirkungen sind. Ob das der richtige Weg ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil es natürlich zu einer weiteren Überspitzung des Ganzen führt, dann wir wieder Betroffene auf einer anderen Seite haben, die vielleicht dann wieder reagieren. Also wie viel das dann tatsächlich hilft oder bringt, sei dahingestellt. Ich glaube, wir müssen woanders ansetzen.
Gerade ich hatte ja vorhin diese Asymmetrie beschrieben, dass eben diese Anonymität bei den Hetzern und bei den Hatern ist, aber bei den Betroffenen eigentlich weniger. Durch solche Hacks, durch solche Angriffe würde man ja die Asymmetrie ein wenig aufheben. Sie haben schon gesagt, dass das wahrscheinlich der falsche Weg ist, weil Straftaten. Aber ist grundsätzlich so ein Gedanke, dass die Asymmetrie aufgebrochen wird? Ist das ein Gedanke, um da wieder rauszukommen?
Also der Gedanke ist natürlich gut. Und wenn wir uns eben in dem Feld davor befinden, wo wir jetzt nicht über Straftaten sprechen, die man einfach nie gutheißen kann. Mhm. Aber wenn wir uns davor befinden, also als Beispiel, es gibt ja den Zusammenschluss Ich bin hier, wo es darum geht, dass eben, also das ist eine Facebook-Gruppe, wo es ja darum geht, dass zigtausende Personen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir solidarisieren uns für den Fall, dass es eben zu Hass und Hetze kommt und gehen dort aktiv rein, versuchen das Ganze wieder auf eine rationale Ebene zu bringen, weg von Hass und Hetze, damit wir eben den Diskurs wieder anders führen. Und sehr ähnlich, ne, kann man ja das sehen, wenn man sagt, naja, es geht darum, dass wir den Diskurs wieder auf eine andere Ebene zurückholen, dass wir diese Asymmetrie aufnehmen, dass wir diese anonymen Hetzer versuchen, dem was entgegenzusetzen, was vom Grundgedanken natürlich sehr gut ist. Die Frage ist das Mittel.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir noch
Töne von Rechtsanwalt Christian Solmecke zum Thema Hasskriminalität.
Er beantwortet uns die Frage, was genau derzeit schon geschieht, um Hasskriminalität zu verfolgen.
Naja, vor einigen Jahren, da wurden Gesetze gegen Hasskriminalität geschaffen. Insbesondere wurde auch das Strafrecht verschärft, sodass jetzt etwa für öffentliche Beleidigungen mehr Strafe droht und auch die Drohung mit einer Vergewaltigung schon strafbar ist. Außerdem wurde auch noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz für besonders schwere Delikte wie Mord oder Vergewaltigungsdrohungen oder Volksverhetzungen in Kraft gesetzt und es gibt eine Meldepflicht der sozialen Netzwerke an die Staatsanwaltschaften. Diese verstößt jedoch laut einer Gerichtsentscheidung gegen Europarecht und darf aktuell deswegen nicht angewandt werden. Also ist alles nicht ganz einfach rund um die Hasskriminalität. Das Bundeskriminalamt, das hat eigentlich wegen der jetzt nicht angewandten Meldepflicht eine ganz zentrale Meldestelle schon für Hasskriminalität aufgebaut. Und die Bundesländer hatten auch schon eigene Stellen, wie die zentrale Ansprechstelle für Cybercrime, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, Zack heißt die. Oder in Niedersachsen gibt es eine neue Software, die eine bessere Anzeigenaufnahme bei Delikten im Internet ermöglichen soll. Ja, und darüber hinaus zielen die Bemühungen ja auch noch des Gesetzgebers darauf ab, mit dem sogenannten Digital Services Act Hass schnell aus dem Netz zu entfernen. Also das ist etwas, was aus Europa kommt und das ist der EU-Gesetzgeber, der da was plant.
Und welche Strafen sieht das Gesetz für Hasspostings wie die gegen Frau Kellermeier vor?
Naja, die Strafen, die können nach deutschem Recht von einer Geldstrafe bis zu 5 Jahren Haft reichen. Mögliche Delikte sind hier Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung, üble Nachricht und zum Beispiel Volksverhetzung. Und der tatsächliche Strafrahmen, der hängt immer von der Schwere der Tat, möglichen Vorstrafen und auch der Einsichtsfähigkeit des Täters ab. Außerdem guckt man sich auch noch die Folgen der Tat an und ein paar weitere Faktoren. Das heißt, in jedem Einzelfall wird eine Abwägung vom Gericht vorgenommen und die ist eben abhängig von Tat und Täter. Auch manchmal schaut man sich soziale, familiäre Umstände an und die können dann in der Strafzumessung durch das Gericht entsprechend berücksichtigt werden.
Worin liegen eigentlich die Probleme beim Ermitteln von Tätern? Es gibt ja zum Beispiel auch Probleme beim Erstatten von Anzeigen. Warum lässt sich da manchmal nichts machen?
Ja, die Probleme beim Ermitteln von Tätern, die sind ganz unterschiedlich. Die Anzeigeaufnahme, die ist ja nur der Beginn, aber natürlich auch nicht zu vernachlässigen, denn viele Betroffene, die gehen erst gar nicht zur Polizei. Und selbst dann, wenn sie dahin gehen, ist es teilweise schwer für die Ermittler, schnell genug die wahre Identität der anonymen Hater zu ermitteln. Es besteht aber weiterhin keine automatische Meldepflicht der sozialen Netzwerke. Und deswegen müssen Ermittler über ein sogenanntes förmliches Rechtshilfeersuchen über die USA agieren, um von den Netzwerken die Daten wie beispielsweise die IP-Adresse oder den Klarnamen der Hater zu erhalten. Und selbst wenn die Netzwerke reagieren, ist es meistens zu spät, zumindest wenn bei der Anmeldung keine Klarnamen hinterlegt worden sind. Denn eine Abfrage beim Provider zur IP-Adresse, die bringt nach mehreren Monaten in der Regel nichts mehr. Und ein weiteres Problem ist sowieso die lange Verfahrensdauer. Die ist wiederum der Personalkosten Knappheit bei den Behörden geschuldet. Letztlich muss man sagen, die schiere Masse an Hasskommentaren, die zwingt die Kapazitäten der Ermittler gerade ordentlich in die Knie.
Was könnte beim Ermitteln und Anzeigen denn helfen? Beispielsweise trägt die Chatkontrolle doch auch nicht zur Kapazitätserweiterung bei, oder?
Die Meldepflicht der sozialen Netzwerke, die war eine gute Idee, nur leider ist sie offenbar nicht rechtmäßig. Daher kommt es weiterhin darauf an, dass Betroffene Hassrede melden. Eine bessere Software für die Ermittler zur Begleitung der Anzeigenaufnahme, speziell für den digitalen Bereich, ist natürlich schon mal ein guter Anfang. Aber eine generelle Entlastung der Justiz, die lässt sich nur durch weitere Stellen und sicher auch durch eine Reduzierung von anderen Verfahren erreichen. Und die Pläne der EU zur Chatkontrolle, die zielen im Übrigen nicht auf die Effektivitätssteigerung oder auf das Problem der öffentlichen Hassposts ab. Hier geht es vor allen Dingen ums Aufdecken von Kinderpornografie. Und außerdem halte ich diese anlasslose Massenüberwachung von Chats für einen rechtlich sehr problematischen Eingriff in die Privatsphäre.
Als nächstes wird sich Herr Solmecke zu Anonymous Drohung, alle sogenannten Querdenker und deren Unterstützer digital anzugreifen, äußern. Zur Erinnerung? Anonymous schreibt, Zitat: Wer Nazis, Schwurblern, Reichsbürgern, Klimaleugnern, TERFs, Trollen, Putin-Verstehern eine Plattform, einen Arbeitsplatz, einen Server, Schutzraum, rechtliche oder finanzielle Unterstützung oder nur einen freundlichen Schulterschlag bietet. Ob Richter, Staatsanwalt, Politiker, Journalist, Beamter, normaler Bürger oder Unternehmer, der ist legitimes Ziel von obkalte Wut. Physische Gewalt bleibt ein Tabu, aber Ruf, Job, persönlichste Daten in Datenbanken, auf Geräten und Dateisystemen, Konto, Firma können weg. Und weg meint nicht veröffentlicht, sondern weg, ruiniert, gelöscht. Zitat Ende.
Ja, die Aussage hier, die könnte den Straftatbestand der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten nach § 111 Strafgesetzbuch erfüllen. Mögliche Straftatbestände, zu denen hier aufgerufen worden sein könnte, sind die Datenveränderung, die Computersabotage und das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Verbreitung davon. Also verschiedene Straftaten, und zu denen hat man aufgerufen. Und je nach Tatablauf können auch noch ganz spezielle Tatbestände erfüllt sein, zu denen jeweils aufgerufen worden ist. Und das selbst ist wieder eine Straftat.
Welche Strafen drohen für das Veröffentlichen von persönlichen Daten, also Doxing, wie Sie schreiben?
Ja, das Doxing, das kann insbesondere unter zwei Straftatbestände gefasst werden. Nach § 42 Bundesdatenschutzgesetz kann das Veröffentlichen nicht öffentlicher personenbezogener Daten mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden, beziehungsweise 3 Jahre, wenn man das gewerblich macht. Es braucht dafür zwar die Absicht, einen anderen zu schädigen, die wird aber in den meisten Fällen vorliegen. Also die wollen ja gerade einen Schaden anrichten. Es gibt außerdem den neuen Straftatbestand des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten. Das ist der 126a Strafgesetzbuch. Wenn solche personenbezogenen Daten mit der Bestimmung verbreitet werden, die Personen der Gefahr einer rechtswidrigen Tat auszusetzen, ist das strafbar und kann mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft werden. Ob auch der Straftatbestand hier erfüllt ist, hängt also auch von den konkreten Umständen der Veröffentlichung wieder ab.
Und ab wann beginnt hier die tatsächliche Straftat? Reicht zum Beispiel schon das Versenden einer Phishing-Mail?
Naja, das Senden einer Phishing-Mail, das ist eine Fälschung beweiserheblicher Daten gemäß § 269 Strafgesetzbuch. Das ist quasi die digitale Form der Urkundenfälschung. Das Versenden von Phishing-Mails reicht schon aus, um eine Straftat zu begehen, da beispielsweise das Briefpapier eines Unternehmens geschützt wäre. Und die tatsächliche Erlangung entsprechender personenbezogener Daten, die wird häufig unter das Ausspähen und Abfangen von Daten fallen. Und der Hacker-Paragraf, das ist § 202c Strafgesetzbuch, der stellt bereits die Vorbereitung einer solchen Tat unter Strafe, wenn dafür Tools angeschafft werden oder Zugänge erschlichen werden. Und wegen des Doxings macht man sich jedoch erst dann strafbar, wenn man unmittelbar dazu ansetzt, die dadurch erlangten Daten ins Netz zu stellen, also beispielsweise hochzuladen oder ja, schon die Webseite dafür einrichtet.
Alles klar, vielen Dank an alle Gäste für diese Einblicke und bis zum nächsten Mal.